Wenn ihr Jesus als euren Herrn angenommen habt und wirklich mit ihm okay seid, seid ihr euch das sicher, dass ihr mal bei ihm in der Ewigkeit sein werdet. Kann jeder für sich selbst beantworten. Ich hoffe mal, dass jeder so von euch sagen kann, ja. Zweite Frage. Jetzt geht's schon ein bisschen tiefer. Ein Mann ermordet ein Kind, vergewaltigt das Kind, ermordet es und wird Jahre später Christ. Sehen wir den in der Ewigkeit? Ja. Gibt es einen Fall dazu? In der Nacht von 99 zu 2000 hat wirklich ein Mann ein 16-jähriges Mädchen vergewaltigt und ermordet, ist dann in Gefängnis gekommen. Und die Mutter von diesem Mädchen hat keine Ruhe über diesen Fall bekommen und hat dann erfahren, dass er 9 Jahre später im Sterben liegt, schwer krebskrank, und hat einfach das Gefühl gehabt, ich muss jetzt in das Krankenhaus gehen. Ist auch dorthin gefahren und hat diesem Mann Vergebung zugesprochen. Und er war in diesem Moment so berührt, dass er sein Leben niedergelegt hat, hat es Jesus übergeben. Seine Frau war mit im Zimmer und eine Sozialarbeiterin. Die haben sich alle zusammen noch an diesem Abend bekehrt. Und kurze Zeit später ist er dann gestorben. Sind wir an der Ewigkeit, ja. Drittes Beispiel. Habe ich mir jetzt ausgedacht, hat aber mein Onkel Jahre beschäftigt bis zu seinem Tod nach dem 11. September. Selbstmordattentäter, überlebt, schwer verletzt. Kommt ins Krankenhaus, hat in dieser Nacht eine übernatürliche Begegnung mit Jesus und merkt auf einmal, dass sein ganzes Leben falsch war und dass wirklich Jesus Gottes Sohn ist, tut Buße, bekehrt sich, stirbt. Wo ist er? In der Ewigkeit. Viertes Beispiel, auch krass. KZ-Aufseher für zig Juden in die Gaskammern und Jahre später wird er auch Christ. Sehen wir auch in der Ewigkeit, ja, könnt ihr mitgehen. Gibt es auch einen aktuellen Fall dazu, Corrie ten Boom, kennt ihr ja sicher alle, den Namen habt ihr alle schon gehört. Ihre Familie hat einen Juden versteckt und dann sind sie aufgeflogen und sie mussten ins KZ, sie mit ihrer Schwester und die Familie, ihre Eltern mussten, glaube ich, in ein anderes KZ, sind dort auch alle gestorben und die Schwester ist gestorben und sie hat als Einzige überlebt. Und als sie diese Vorträge, wo sie Jahre später dann aus dem KZ raus war, ist sie durch alle Welt gereist und hat Vorträge gehalten. Und eines Tages kommt ein Mann zu ihr und sagt, du, ich war KZ-Aufseher, du kennst mich sicher nicht mehr und ich möchte dich um Vergebung bitten. Ich bin in der Zwischenzeit Christ geworden, habe Buße getan, habe eine Strafe abgesessen. Kannst du mir vergeben? Und sie hatte da in dem Moment gerungen und ihr war aber klar, dass das Jesus von ihr will und dass sie ihn dann auch mal in der Ewigkeit treffen wird. Ich habe heute eigentlich ein ganz anderes Thema. Ich wollte euch nur mal durch diese Beispiele aufzeigen, dass es uns manchmal schwer fällt, in solchen Situationen Gott zu verstehen. Also wie gesagt, mein Onkel hat bis zu seinem Lebensende mit meiner Mutter darüber diskutiert, dass er dann mal so einen mal in der Ewigkeit trifft und dann eigentlich lieber auf die Ewigkeit verzichten will. So war das Fazit. Er ist trotzdem kein Christ gewesen und ich denke, ist er friedlich nach Hause gegangen. Aber er kam in diesem Moment mit Gott überhaupt nicht mehr klar. Ich denke, unser Verstand reicht manchmal nicht aus, um Gott zu verstehen. Und das müssen wir uns ehrlich eingestehen. Ich dachte, also die Bibelstelle, die Ersten werden die Letzten sein. Das ist so, das entspricht total entgegen unserem Gerechtigkeitsgefühl. Du hast Jahre für Gott geackert, hast auf Sachen verzichtet, hast dich gedemütigt und getan und gemacht. Und dann kommt einer, springt nur so kurz vor der Todesschippe ab, hat vielleicht sein Leben ins Haus und raus gelebt, nie auf irgendwas Rücksicht genommen. Und der ist genauso mal in der Ewigkeit wie du. Und das macht schon was mit uns, wenn wir ganz ehrlich sind, macht es was mit uns. Und dann merken wir, ja, wir können es nicht fassen. Ich merke immer wieder, wenn du so mit extremen Pazifisten sprichst, du kommst an deine Grenzen. Du kannst dir weder das Alte Testament erklären, du kannst ihn Gott nicht erklären. Also ich habe manchmal dann einfach diese Diskussion gescheut und habe dann lieber für die Leute gebetet, weil ich ihnen das nicht erklären konnte. Viele Sachen, die einfach in der Bibel erstehen und die wir auch nicht wegleugnen können. Aber ein was dürfen wir halt wissen, Gott hat einen Plan und er macht keine Fehler. Gott ist souverän, auch wenn wir das manchmal nicht nachvollziehen können. Gott sagt von sich, ich bin, der ich bin. Punkt. Ich bin, der ich bin. Und manches müssen wir ihm einfach so stehen lassen und annehmen, weil eben Gott das so gewollt hat, weil es Gesetzmäßigkeiten sind im Geistigen. Ich habe heute, also ich komme jetzt mal auf mein Thema, das war die Einführung. Ich habe heute mal das Thema Israel, was ja zurzeit sehr aktuell ist und wo auch 1000 Fragezeichen bleiben, auch sicher am Ende von meiner Predigt. Ich muss dazu äußern, ich bin jetzt nicht der absolute Israel-Fanatiker, wie manche, die wirklich da alles gut finden. Ja, ich will euch bis heute mal ein paar Anstöße geben, mal über Sachen nachzudenken. In damaliger Zeit und auch in jetziger Zeit mal Israel zu betrachten. Ja, sehen wir mal, wie am Ende das so steht und wie er denkt. Zuallererst komme an dieser Tatsache nicht vorbei, dass Israel Gottes auserwähltes Volk ist. Ich möchte mit euch mal Saraja 2, Vers 12 lesen. Denn so spricht der Herr der Herrscher, nachdem die Herrlichkeit mich ausgesandt hat über die Nationen, die euch geplündert haben. Denn wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Das steht jetzt einfach so da. Da kann man jetzt rumdiskutieren. Denn wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Gott versteht mit seinem Volk keinen Spaß. Das muss uns zuallererst klar sein. Ich will noch mal weiter die Bibel sprechen lassen. Neues Testament, Römer 11, 1-2. Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Denn auch ich bin ein Israelit aus der Nachkommenschaft Abrahams vom Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei Elias sagt? Wie er vor Gott auftritt gegen Israel? Geht es noch weiter? Okay, lassen wir das jetzt ein bisschen stehen. Römer 11, 25-26. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzeit der Nation eingegangen sein wird. Und so wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht, es wird aus Zion der Erretter kommen, er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Soweit erstmal das Neue Testament. Ich komme da nur mal kurz auf die Endzeit zu sprechen, weil hier schon ganz viel da drin auch vorkommt am Ende. Aber grundsätzlich müssen wir diese Sachen erstmal akzeptieren. Trotz allem Wenn und Aber. Es ist Gottes Wort. Es ist Gottes auserwähltes Volk. Und da kann man irgendwie nicht dran rütteln. Aber wenn wir das vielleicht manchmal gerne möchten und würden. Ich denke manchmal, ihr werdet vielleicht jetzt die Augen verdrehen und werdet sagen, oh, jetzt geht das schon wieder los. Aber wir Deutschen mit unserer Schuld haben schon megamäßig viel auf uns geladen. Wenn wir überlegen, also ich habe mal gegoogelt, es ist ja dann auch in Polen, sind ja in verschiedenen Ländern dann betroffen gewesen. Aber es wurden im Zweiten Weltkrieg 5 bis 6 Millionen Juden vernichtet. Und da waren wir Deutschen schon ausschlaggebend daran beteiligt, muss man einfach so sagen. Unsere Vorfahren, unsere Urgroßväter, unsere Großväter. Ich glaube, wir haben jeder Vorfahren, die irgendwo in diesem System mit beteiligt waren. Und ich glaube, wir haben so viel Grund da zu danken, weil wir immer gespürt haben, dass Gott uns hat trotzdem nicht fallen lassen. Auch nach diesem ganzen Holocaust, was wir seinem Volk angetan haben, hat uns Gott nicht fallen lassen. Es gibt viele Bibelausleger oder viele Ausleger, die so diese letzten Jahre betrachtet haben. Es ist jetzt nur eine Hypothese, nicht biblisch begründet. Aber was schon sehr interessant ist, 1949 wurde ja die DDR gegründet, ja, 7. Oktober. Und fast auf den Tag genau, 40 Jahre später, fällt die Mauer, am 9. November 1989. Und 40 Jahre ist immer in der Bibel ein Zeichen vor Gericht. Also 40 Jahre war das Volk Israel in der Wüste, weil sie Gott nicht gehorsam waren. Und wir kommen an sich in Tatsachen manchmal nicht vorbei. Es sind 1000 Fragezeichen dabei, ich sag's euch bloß mal so als Feststellung. Dass irgendwo Gott dann gesagt hat, okay, für das deutsche Volk, es ist jetzt mal gut und ihr dürft jetzt wieder in Einheit zusammen leben. Ist eine Hypothese, aber sicher mal wert, darüber nachzudenken. Gott vergibt und vergab auch immer wieder sein Volk, genauso wie uns Deutschen. Da habe ich mal 2 Bibelstellen gefunden, die stehen unmittelbar nacheinander. Die erste ist Jeremia 16, Vers 13. Also ich hoffe, ich erschlage euch heute nicht mit Bibelstellen, aber das braucht man manchmal. So werde ich euch aus diesem Land wegschleudern in ein Land, das ihr nicht kennt, weder ihr noch eure Väter. Dort werdet ihr anderen Göttern dienen, Tag und Nacht, weil ich euch keine Gnade schenke. Also da war Gott wieder mal total sauer über sein Volk. Und nur zwei Verse später, nämlich Jeremia 16, Vers 15 steht, sondern so war der Herr lebt, der die Söhne Israel aus dem Land des Nordens heraufgeführt hat und aus all den Ländern, wohin er sie vertrieben hatte. Und ich werde sie in ihr Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe. Also im Endeffekt ist Gott immer wieder gnädig. Und wir sind nicht besser. Mit unserer Schuld, mit unserer Sünde, mit unserem Versagen ist Gott auch immer wieder gnädig. Warum darf er das dann nicht zu seinem Volk selbst sein? Vielleicht können wir uns einmal ehrlicherweise diese Frage stellen. Was auffällt in dieser ganz, also über Jahrtausende, dass dieses Volk massiv gelitten hat, immer wieder. Das zieht sich so durch diese ganzen Menschheitsgeschichte eigentlich durch. 1492, düsteres Mittelalter, gab es in Spanien die Inquisition und da wurden die Juden wurde versucht, die Juden komplett auch auszurotten, aus dem Land rauszutreiben. Die wurden gefoltert, getötet. Also es war ganz extrem. Und die Juden haben da wirklich unheimlich viel über die Jahrhunderte gelitten. Man hat auch andere Völker, zum Beispiel die Indianer, die völlig verdeckt werden sollten oder auch fast verdeckt worden sind. Aber im Endeffekt war immer das Bestreben, dieses Volk auszurotten, von Anfang an. Ich habe mir nur die Frage gestellt, also als ich mich so mit diesem Thema auseinandersetze, was ich schon sehr lange mache, warum schickt Gott die immer wieder in ein bewohntes Gebiet? Also Gott hätte die ja irgendwo in eine Wüste schicken können, dort eine Oase entstehen lassen, unbewohntes Gebiet, hätten die niemand gestört und hätten dort gut leben können. Kann euch die Frage nicht beantworten. Ging schon bei Kaleb los, als, wisst ihr ja noch, mit die 10 Kundschafter, die auskundschaftern sollten, wie das Land so bestellt ist, und die kommen ganz erschrocken wieder und sagen, Hilfe Leute, 10, also sind totale Riesen in dein Land, wir haben totale Angst. Und Kaleb war einer, der dem Volk ihm Mut gemacht hat und wurde dafür auch besonders gesegnet. Aber im Endeffekt gab es schon von jeher eine Konfrontation. Und ich kann es euch nicht sagen, ich bin nicht Gott. Wir werden dann befragen, wenn wir bei ihm in der Ewigkeit sind, warum. Warum er das sich so gedacht hat, warum er das so gemacht hat. Im Endeffekt waren die Konflikte immer vorprogrammiert. Aber auch der steht die Aussage, Gott ist souverän und er hat sich was dabei gedacht. Er hat es nicht einfach so gemacht. Ganz aktuell war es jetzt für mich bei Freakstock. Da war Debbies Freundin da aus Berlin, Feli, vielleicht kennt sie manche von euch, so richtiger, ja, auch ein so richtiger linker Typ, also ganz sympathisch, ganz super Christ, aber eben so richtig links eingestellt, ihr wisst, was ich meine. Ne? Palästinenser-Armband dran, kam ganz geschockt zu mir, also wir haben ein sehr freundschaftliches und sehr inniges Verhältnis, und sagte, stell dir nochmal vor, da gibt es ja den Secret Garden, wo man um so viel chillen kann, bei cooler Musik, ja, wer da bei Freakstock schon mal gewesen ist, der weiß es. Und die kam total aufgeregt und sagt, stell dir nochmal vor, da schwenkt einer doch eine Israel-Fahne. War die völlig fertig. Ja, und da haben wir dann gerätselt und miteinander lange gesprochen. Was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit in dieser ganzen Problematik? Am Ende hatten wir alle beide keine Antworten mehr und haben einfach so gesagt, wir müssen die Sachen so stehen lassen, wie sie sind. Ich habe nur so dran gedacht, ganz am Anfang so von der Bibel Abraham, als er diesen Sohn hat, Ismael, der eigentlich nicht gewollt war, so, der praktisch so aus diesen Zwängen heraus, dass Sarah nicht schwanger wurde, entstand, auf so einen linken Deal hin, sagen ja viele, dass von Ismael die Moslems abstammen. Ist jetzt auch bloß wieder eine Hypothese, habe ich jetzt auch nicht so nachgeprüft. Aber Gott hat sich damals um Ismael auch gekümmert. Er hat ihn jetzt nicht fallen lassen, sondern er war trotzdem immer da. In der Wüste war er da, als praktisch die Mutter von Ismael ihn zur Welt gebracht hat. Er hat sich immer um Ismael gekümmert. Und da bin ich mir ganz sicher im tiefsten Herzen, dass sich Gott auch um die Palästinenser kümmert und auch für sie einen Weg hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott diese Palästinenser total fallen lassen wird. Niemals. Aber im Moment kennen wir eben diese Wahrheiten, die dahinter stehen, nicht sehen. Ja, die Frage, was ist Wahrheit? Bei aller Berichterstattung, die wir so hören, bleibt immer wieder diese Frage, was ist Wahrheit? Und manches werden wir wahrscheinlich hier auf dieser Erde nie erfahren, was die komplett hundertprozentige Wahrheit ist. aber dieser Staat Israel besteht bis heute oder wieder neu. Da komme ich jetzt nochmal drauf. Und zwar Matthäus 24, 32 bis 34. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn sein Zweig schon weich geworden ist und die Blätter hervortreibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nah ist. So sollt auch ihr, wenn ihr dies alles seht, erkennen, dass es nah an der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies all geschehen ist. Es gibt auch da ganz viele Bibelausleger, manche sehen es auch kritisch, sage ich euch auch ganz ehrlicherweise. Aber es gibt viele Bibelausleger, die 1948, dieses Jahr, als Israel gegründet wurde, schon sagen, dass es ein riesiger Schritt auf dieser Endzeitskala ist. Ein ganz wichtiges Datum, dass überhaupt Israel als Staat wieder entstanden ist. Man muss sich mal vorstellen, 3 Jahre nach Kriegsende, 10 Millionen Juden haben ihr Leben eingebüßt und dann entsteht dieser Staat wieder. Also es kann nur übernatürlich zugegangen sein, sonst ist es fast nicht zu erklären und machbar, dass überhaupt sowas passiert. Es gibt so einen Film, Exodus, für alter Schinken, den habe ich mir jetzt mal angeschaut. Aber sehr gut, wie diese Gründung von Israel eben zustande kam. Und es war wirklich, damals wurde Zypern noch von Engländern besetzt und die wollten im Prinzip nicht die Juden nach Palästina lassen. Also die haben alles Mögliche dran gesetzt, dass die nicht nach Palästina konnten. Und dann hat ein gewisser Ari Ben Kanaan, der war höherer Befehlshaber bei der Armee, hat wie ein Schiff gechartert oder wie man das nicht sagen will, und hat dort 600 Juden auf das Schiff gebracht, heimlich, hat keiner mitbekommen, was auch nicht nachvollziehbar ist, eigentlich. Und dann sind die alle in Hungerstreik gegangen, um wirklich das zu erreichen, damit das Schiff nach Palästina fahren konnte, bis sie schließlich die Genehmigung erhalten haben. Im Endeffekt waren sich die Besatzungsmächte alle einig, dass dieser Staat Israel nicht wieder gegründet werden sollte. Und es ist doch passiert. Bei allem, was vielleicht da schief gelaufen ist und nicht gut war, das will ich jetzt schon auch ehrlich sagen, trotzdem muss man das einfach sehen. 1948. Deswegen wird sowieso wieder sagen, das ist dein Lieblingsthema. Wo sitzt du denn? Saraja 14, 2 bis 3. Und ich versammle alle Nationen nach Jerusalem zum Krieg. Und die Stadt wird eingenommen und die Häuser werden geplündert und die Frauen werden geschändet. Und die Hälfte der Stadt wird in die Gefangenschaft ausziehen, aber der Rest des Volkes wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Dann wird der Herr ausziehen und gegen jene Nation kämpfen, wie er schon immer gekämpft hat am Tag der Schlacht. Ich habe jetzt mal lange mit meinem Mann gesprochen und wir kommen zu dem Fazit, jetzt dieses aktuelle Zeitgeschehen, man weiß eigentlich überhaupt nicht, was man und wie man beten soll. Also das ist alles, man kann es im Endeffekt überhaupt nicht so deuten. Was soll ich jetzt beten? Was soll Gott machen oder wen soll Gott behüten? Was soll Gott zulassen, was nicht? Im Endeffekt haben wir dann festgestellt, es werden bestimmte Dinge geschehen müssen, weil es einfach so in der Bibel steht. Und das muss uns klar sein. Die Bibel wird sich erfüllen und Gott wird seine Prophezeiungen auch sichtbar werden lassen. Und hier steht mal alle Nationen, also es wird mal alle Welt auch gegen Israel ziehen. Und jetzt sind praktisch noch 3 Länder, die sehr positiv Israel eingestimmt sind. Da kann man auch dankbar sein, wir als Deutsche. Es ist im Endeffekt USA, Deutschland und die Niederlande, die sehr für Israel noch sind. Aber es wird sich irgendwann ändern, weil es halt hier so steht. Weil die Dinge passieren müssen. Denn die Zeit ist jetzt unglaublich spannend und Gott fordert uns immer wieder auf, die Zeichen zu beobachten, aber ohne eben Angst zu bekommen. Aber wir sollen die Zeichen beobachten. Weil irgendwann einmal Jesus wiederkommt. Und das darf uns nicht völlig aus dem Fokus geraten. Ich habe manchmal so das Gefühl, wir leben so in unserem Trott. Und diesen Aspekt vergessen wir. Natürlich hat schon damals Paulus gedacht, dass Jesus wiederkommt. Jetzt sind wir 2000 Jahre später, aber immer noch nicht da. Das kann einen schon auch manchmal frustrieren. Aber der Punkt wird da sein. Und heute sind eben schon auch viele Sachen wirklich passiert. Manche sagen dann so zu mir oder allgemein, ach, das kann doch 100 Jahre dauern oder 200 Jahre. Ja, kann's. Aber ich will echt bloß mal so diesen Aspekt sagen. Jesus vergleicht sich oftmals als den Bräutigam und uns als Braut. So, und ihr, die ja alle schon geheiratet habt, wenn ihr jetzt eure Frau einen Antrag gemacht habt und habt gesagt, willst du mich heiraten? Und die Frau hätte gesagt, na ja, in 20 Jahren, ja, es kann noch ein bisschen dauern, ich warte noch gerne etwas. Wie wird es euch denn da gehen? Ich glaube, das macht Jesus ja manchmal traurig, dass wir so wenig uns auf ihn freuen und ihn erwarten. Ich glaube, da ist uns ein ganz großes Stück abhanden gekommen, was er aber eigentlich von uns will als der sogenannte Bräutigam. Er will, dass seine Braut ihn erwartet, eigentlich auch sehnsüchtig erwartet. Ja? Wenn man sich mit so einem Liebespaar vorstellt, das vergleicht ja die Bibel oftmals. Praktisch Jesus mit uns als Gemeinde, als Liebespaar, oder ihr zwei, ihr seid jetzt gerade erst mal jung verheiratet, ja, habt sicher auch den Tag eurer Hochzeit erwartet, oder? Oder habt ihr gedacht, ach Mist, habt ihr lieber erst nächstes Jahr geheiratet? So ein bisschen als Beispiel, ja. Ich glaube, das macht manchmal Jesus traurig. Natürlich ist halt dieses ganze Thema, dass Jesus wiederkommt, oftmals auch bedrohlich. Johannes 14, 1 bis 4. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Fakt ist, dass Jesus wiederkommt. Zacharja 14, Vers 4. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem im Osten liegt. Und der Ölberg wird sich von seiner Mitte aus nach Osten und nach Westen spalten zu einem sehr großen Tal. Und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden und seine andere Hälfte nach Süden weichen. Spricht auch wieder vor Israel, er wird mal seine Füße auf den Ölberg stellen. Ich dachte nicht auf Mount Everest oder auf die Zugspitze, sondern auf den Ölberg. Steht ganz klar da. Und das beweist, es ist für mich auch wieder ein Beweis, dass Israel auch nochmal eine gewichtige Rolle spielen wird im ganzen Zeitgeschehen, im ganzen Weltgeschehen. Und was ich euch einfach sagen will, egal, wir wissen ja, dass noch eine schwierige Zeit auf uns zukommen wird und es sind sich alle Bibelausleger nicht so einig, ob es überhaupt eine Entrückung gibt, was ich schon denke, aber ob die Entrückung nur vorher ist oder nachher ist oder zwischendrin, ist auch schon mal alles egal. Wir werden es dann wissen, wenn es soweit ist. Wichtig ist nur, wir dürfen uns freuen und der Himmel ist mal was Wunderbares. Ich habe manchmal so das Gefühl, man hat so eine Angst, wie der Himmel sein könnte. Wenn man sich jetzt diese Erde vorstellt, stellt euch mal eure Traumreiseziele vor oder an die besonders schönen Flecken, wo ihr alle schon gewesen seid und das alles zusammengenommen und vielleicht in 100er Potenz, so wird mal die Ewigkeit sein. Also es gibt ja manchmal solche Erfahrungen, ja, muss man auch mal sehr vorsichtig sein. Es gab jetzt das Buch 90 Minuten im Himmel, wo manche schon mal direkt in der Ewigkeit gewesen sind oder so einen Blick hineingeworfen haben. Und die einfach wiederkamen und sagten, es ist unbeschreiblich. Wir können nicht die Farben beschreiben, wir können nicht die Musik beschreiben. Das übersteigt unseren Horizont. Wir können es nicht beschreiben, dieses Wunderschön. Also selbst dieses Wort Wunderschön trifft es wahrscheinlich in keinster Weise. Und es wird dann nicht langweilig sein. Also das bin ich mir ganz sicher, dass es nicht langweilig sein wird, mal im Himmel. Auf keinen Fall. Aber, ja, ich komme jetzt mal zum Schluss und fasse es noch ein bisschen zusammen. Ich denke, das A und O ist auch die Freude, die wir einfach haben sollen und die wir ausstrahlen sollen. Und dass wir auch wissen dürfen, dass dieses Leben hier nicht alles ist. Ich möchte noch mal so ein paar Punkte mitgeben, die für mich, oder gerade bei der Ausarbeitung dieser Predigt, sehr, sehr wichtig geworden sind. Erstens mal dieses ganze Weltgeschehen, auch was jetzt passiert, und im Moment ist ja wirklich alles in Aufruhr, und ich merke, ihr Jüngeren, ihr seht es vielleicht auch noch ein Stück gelassen, aber ich betreue ja nun so einen Seniorenkreis und die älteren Leute haben echt Angst. Also die haben wirklich totale Angst vor diesen Nachrichten. Die haben den Zweiten Weltkrieg erlebt und denen wurde so Angst, gerade was jetzt an Russland passiert. Diese Ungewissheit, also merke ich, das beschäftigt die total. Aber im Endeffekt sollen wir ohne Panik sein. Denn wir dürfen trotz allem wissen, Gott hat alles in der Hand. Aber wenn Fragezeichen bleiben, aber wir dürfen uns darauf stellen, dass Gott das Zeitgeschehen in der Hand hat. Und der zweite Punkt ist, was ich auch merke, wenn man zum Beispiel auch gute Freunde hat oder Angehörige hat, wo man sich nicht so sicher ist, ob die wirklich auch schon Jesus kennen oder eine Begegnung mit ihm hatten, betet. Nehmt das jetzt immer ganz verstärkt mit aufs Herz. Betet für Leute, die euch am Herzen liegen. Für Familie, Freunde, Arbeitskollegen, egal wer. es ist ja wichtig, dass man denen einmal was von Jesus erzählt. Aber ich habe oftmals die Erfahrung gemacht, dass man manchmal mit Worten die Leute erschlägt. Sondern dass Gebet so eine große Macht ist und dass dann schon ein Stück eine Situation vorbereitet wird, wo auf einmal Gott hineinkommen kann. Betet für die Leute. Gott hat so viele Möglichkeiten, Leute zu erreichen, das ist unglaublich. Ich hatte euch ja schon mal erzählt von der demenzkranken Frau, wo der Vater, also wo der Sohn immer um seine Mutter gebetet hat. Und dann weckt ihn mal eine kurze Zeit aus der Demenz auf und das Altenheim holt den Sohn und er kann mit ihr sprechen, kann mit ihr beten, die ist völlig wach. Und der Sohn ist zur Tür raus und die fällt wieder in ihre schweren Demenz und stirbt 14 Tage später. Also bei Gott alles möglich. Ich habe jetzt eine Cousine von meinem Vater, die ist sehr schwer krank. Das ist natürlich dieser traurige Aspekt. Aber die waren immer zu DDR-Zeiten, habe ich euch auch schon erzählt. Der Mann war Botschaftsrat in Amerika, also in USA von der DDR aus. Also die waren wirklich politisch 100% rot oder 150% rot. Und jetzt, auf dem Sterbebett, kommt sie ihre ganze Kindheit, wo sie christlich erzogen worden ist, wo ich auch weiß, wo viele Leute für sie gebetet haben. Und auf einmal fängt sie an, Fragen zu stellen, ruft ihre Verwandten an und will einfach was von Jesus wissen. Unglaublich, wenn ihr die vorher so erlebt hättet, unglaublich. Aber Gott, das darf ich euch auch so sagen, Gott kommt auch nicht zu spät. Aber verliert auch die Leute nicht oder denkt, das hat doch sowieso keinen Zweck. Betet bitte weiter, Christina, bete weiter, Herr. Und irgendwann kommt Gott zum Ziel. Und wenn ihr vielleicht so ein schwummriges Gefühl bei dem Thema habt und denkt, so ganz sicher bin ich mir auch nicht, dann macht's fest mit Jesus. Macht's fest. Richtig nochmal. Sucht euch jemand, mit dem ihr beten kann. Das ist alles nicht kompliziert. Bei Gott sind die Dinge eigentlich so einfach. Wir sind bloß immer die, die es so kompliziert machen. Macht's einfach nochmal ganz bewusst fest. Sagt, Herr, ich will jetzt mit dir leben und ich will mein Leben niederlegen. Euch wird es besser gehen, bedeutend besser wie vorher. Und der dritte Punkt, der mir persönlich schon auch Bauchschmerzen macht, dass jetzt weltweit also diese verfolgten Christen enorm überhand nehmen. Also es gibt so viele Länder jetzt, wo diese Christenverfolgung anfängt. Und da habe ich natürlich Angst, wenn ich jetzt betroffen wäre und sie würden jetzt mein Kind hinstellen und würden sagen, entweder du sorgst jetzt Gott ab oder mir bringt dein Kind um. Das sind natürlich Situationen, ja, die können wir uns nicht ausmalen. Aber ich bin mir trotzdem sicher, dass wenn es doch käme, dass Gott uns auch dort irgendwie durchtragen kann und uns in dem Moment die Kraft schenkt. Aber betet bitte für die verfolgten Christen, vergesst die nicht. Die rutschen uns auch so oft aus dem Fokus und die brauchen unser Gebet. Die haben jetzt wieder Christen aus dem Nordiran gesagt, uns geht's gut, wir stehen zusammen, wir haben eine gute Gemeinschaft trotz allem, aber wir brauchen euer Gebet. Wir merken, dass einfach eine Macht dann hinter uns steht, wo wir einfach da durchkommen. Der vierte Punkt, was ich euch noch gerne sagen möchte, geht weise mit dem Thema Israel um. Bei allen Schwierigkeiten, bei allen Fragen, bei allen Fehlern, die auch machen, seid trotzdem weise. Im Endeffekt ist Israel segnen immer besser als Israel fluchen, ohne dass wir die Augen jetzt zumachen müssen und das jetzt alles dabei gut finden sollen. Aber seid auch weise in Gesprächen, auf Arbeit oder im Studium oder egal wo. Ich merke, dass das Thema im Moment wirklich auch sehr brennt. Der fünfte Punkt, ihr dürft wissen, Gottes Plan kommt. Für die ganze Welt, für uns, für die Palästinenser, Gottes Plan kommt. Und er hat einen Plan. Und darauf dürfen wir uns verlassen. Und den Plan müssen wir auch nicht wissen. Und wir müssen auch nicht die Details ergründen. Das dürfen wir nur einfach wissen, dass Gott einen Plan hat. Ich habe 7 Punkte, das bin beim 6. Ganz wichtig. Erwartet Jesus wirklich. Fangt mal an, Jesus ein bisschen mehr zu erwarten in eurem Leben. Es gibt natürlich, wir haben gute Freunde, da wird es mir einmal schon ein bisschen Angst, die sitzen auf gepackten Koffern. Kann praktisch jeden Moment losgehen und wir brauchen hier gar nichts mehr zu machen. Ich glaube, das ist auch nicht der Weg, das ist auch nicht gut. Aber fangt mal an, euch auch darauf zu freuen, dass ihr irgendwann mal bei Jesus sein werdet. Und wenn ihr so das überhaupt nicht spüren könnt, dann betet mal und sagt wirklich mit Gott, Herr, zeig mir mal deine Nähe, deine ein Stück weit auch vielleicht von deinem Himmel, deine Herrlichkeit. Das macht Gott. Das haben schon ganz viele erlebt. Gott kann euch einen Traum schenken oder wirklich einmal ein Stück weit den Himmel öffnen. Aber dass ihr einfach mal etwas von dieser Herrlichkeit spüren dürft, die euch erwartet, weil das dann auch nochmal so eine Freude in uns auslöst. Und der 7. Punkt, fangt bewusster an zu leben. Ohne Angst, das ist ganz wichtig, ohne Angst, aber lebt bewusster, muss ich mir immer wieder selbst sagen. Da gibt es ja das Gleichnis mit den 10 Jungfrauen, wo die einen die Öllampen leer hatten, der Hälfte, und die anderen waren, bei den anderen waren die Öllampen voll. wirklich lebt so, als könnte wirklich Jesus jeden Tag wiederkommen, ohne wieder in Angst zu geraten. Ich habe zum Abschluss noch meine Hausaufgabe für euch, die ich auch selbst mir mit mir machen muss. Was wäre, wenn ihr jetzt wüsstet, dass Jesus in 100 Tagen wiederkommt? Ganz sicher. Könnt ihr ja mal ausrechnen, was das für Datum wäre. Na, der 21. Dezember 2012, das ist vorbei. Aber in 100 Tagen käme Jesus wieder. Was würdet ihr anders machen? Was würde ich anders machen? Ich glaube, einiges würden wir anders machen. Und was mich so zum Erschrecken gebracht hat, war die Frage, die ich mir persönlich gestellt habe, und warum tue ich es nicht? Warum lebe ich nicht intensiver? Warum sage ich nicht mehr oder bete mehr für andere? Erzähle mehr von Jesus? Versuche einfach auch noch Leute auf Jesus groß zu machen? Warum ist mir das eigentlich alles so entschuldig, zu scheißegal? Warum lebe ich in meinem Wohlstand, in meiner Bequemlichkeit, in meinem schönen, gemütlichen Zuhause, Tag für Tag? Und bin mir aber nicht bewusst, dass das alles nur vielleicht für eine gewisse Zeit ist? Das hat mich sehr beschämt. Stellt euch mir bitte die Frage, was würdet ihr tun, wenn ihr genau wüsstet, in 100 Jahren kommt Jesus? Würdet ihr was anders machen? Kann nur jeder für sich selbst beantworten. Okay, ich möchte noch mit euch beten. Ja, Herr, ich danke dir, dass du Gott bist und dass du wirklich der bist, der du bist, Herr. Ich bin da, ich bin, sagst du. Und dass wir uns auf dich hundertprozentig verlassen können, dass du keine Fehler machst, dass du souverän bist, ja, und dass du auch letztendlich gerecht bist, Herr. Aber wenn wir jetzt viele Dinge nicht verstehen, Herr, du bist gerecht. Und ich danke dir, dass du wirklich dieses Weltgeschehen in der Hand hast und dass wir keine Angst haben müssen für irgendwelchen Katastrophen, für Finanzkrisen, egal was kommt, sondern dass wir einfach wissen dürfen, dass diese Erde zeitlich begrenzt ist und dass es einmal auf einer ganz viel schöneren, höheren Ebene weitergehen wird, Herr. Gib uns bitte auch einfach diesen Blick mehr zu dir hin, Herr, dass wir wirklich anders Prioritäten setzen, dass wir unser Leben anders leben, Herr, wirklich auf diesen Aspekt der Ewigkeit hin. Und vergib auch, wo wir so bequem geworden sind und wo wir so in den Tag hineinleben, Herr. Und ich möchte jetzt auch nochmal wirklich an diesem Punkt auch Israel segnen, Herr. Du kennst ja die ganzen Umstände und wir haben also viele Fragen, Herr. Aber wir möchten jetzt einfach dein Shalom, deinen Frieden, Herr, über Israel aussprechen. Und dürfen dir auch wirklich danken, dass du da einen Plan hast, Herr. Und dass Israel nochmal ganz wichtig sein wird im Thema Endzeit, Herr. Dass wir dir wirklich auch vertrauen dürfen. Und dass wir auch nicht alles beurteilen müssen, Herr. Und ich bitte dich auch für die, die vielleicht jetzt noch hier sitzen und die noch nicht so ganz sicher am Herzen sind, ob sie wirklich mit dir gehen, dass du ihnen wirklich auch diesen Mut gibst, dass sie das ganz fest nochmal mit dir machen, Herr. Ohne Angst, ohne Druck, sondern wirklich ja einfach an Freude, Herr, um dir gehören zu können. Dass du sie einfach nicht loslässt und dass sie nicht wieder nach Hause gehen und sagen, oh, es war cool und gut, sondern dass sie wirklich heute diesen Schritt tun, Herr, heute, weil heute diese Zeit noch ist. Danke, Herr. Amen.